Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Das hatte so in Berlin noch nie gegeben. Vom 10. bis 12. September findet in der deutschen Hauptstadt das internationale Friedenstreffen der katholischen Gemeinschaft von Sant'Egidio statt. Die 1968 gegründete katholische Laienbewegung erwartet rund 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Viele Prominente aus allen oder vielen Religionsgemeinschaften werden kommen. Sant'Egidio ist eine Bewegung, die internationales Renommee genießt, die wissen, was sie tun, aber weil es oftmals auch Dialogforen gibt, deren Sinnhaftigkeit sich nicht immer erschließt, spielen wir hier und heute mal durch, wie Dialog mit offenem Visier gelingen kann. In diesem Fall jüdisch-christlicher Dialog. Das tue ich mit Michael Wolfsohn, Historiker, mit deutschem und mit israelischem Pass, jüdisch, geboren 1947 in Tel Aviv, aufgewachsen in Berlin, Autor zahlreicher Bücher und im Alter von 76 Jahren immer noch publizistisch aktiv, etwa in der Neuen Züricher Zeitung oder in Welt oder auch immer mal wieder im Deutschlandfunk, etwa in dieser Sendung. Und mit Christian Ruteshauser, Jesuit, also katholischer Priester und Ordensmann, Judaist, Exerzitienmeister und einer der ständigen Berater des Papstes für die religiösen Beziehungen zum Judentum. Ruteshauser ist Jahrgang 1965, geboren in der Schweiz. Jetzt lebt er in München, so wie Michael Wolfsohn. Und zu dritt sitzen wir jetzt hier und versuchen es. Der Historiker und der Jesuit tauschen sich aus. Willkommen, Herr Wolfsohn.
Willkommen und vielen Dank.
Willkommen, Pater Ruteshauser.
Vielen Dank, guten Morgen.
Beginnen wir mal ganz unhöflich mit dem Jüngeren. Was hat Sie bewogen, sich als relativ junger Mensch nach dem Studium der katholischen Theologie dann noch voll und ganz der Judaistik zu verschreiben?
Bereits im Studium der Theologie war ich sehr interessiert an Exegese, Neues Testament, Altes Testament und bin da irgendwie wie durch mein Christentum hindurch gestoßen, in das Judentum hinein und dem wollte ich einfach weitergehen. Und da hat es verschiedene Aspekte gegeben, die mich sehr interessiert haben. Auf der einen Seite einfach die Midrasch, die rabbinische Schriftauslegung. Ich spürte auf einmal, da wird ganz anders die Bibel gelesen, als ich das gelernt habe. Und das hat eine Faszination für mich ausgelöst. Und dann auch Israel. Ich bin schon in jener Zeit immer mal wieder hin und her geflogen.
Jetzt zum Älteren. Das Gros der Juden und Jüdinnen, sage ich mal flapsig, hat genug damit zu tun, die eigene Religion zu verstehen. Wieso beschäftigen Sie sich nach wie vor immer wieder auch mit der christlichen Religion und den Kirchen, mal kritisch, mal freundlich, einer Religionsgemeinschaft, die ja auch nicht gerade leicht zu verstehen ist?
Das ist richtig, aber man kann das Judentum, wenn man sich wirklich für das Judentum interessiert, und zwar nicht im orthodox-religiösen Sinne, an dem Christentum gar nicht vorbeigehen. Etwa ein ganz konkretes Beispiel in der Bergpredigt, die ja nun alles andere als ein unwichtiges Dokument aus dem Neuen Testament ist, gibt es wortwörtliche Zitate aus etwa Höre Israel. Das ist nur eines von vielen Beispielen. Das moderne Judentum, sprich das talmudisch begründete Judentum, ist ohne das Wissen um die Auseinandersetzung zwischen Frühchristentum und rabbinischen Auslegungen des Judentums überhaupt nicht verständlich. Und insofern liegt das nahe. Und gerade wenn man erst recht in der Diaspora lebt und das Christentum als die ex- oder immer noch oder teilweise dominierende Umwelt betrachtet, dann ist das doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Aber solches Interesse, das hat ja nicht nur was Intellektuelles, sondern oft auch was biografisch-Persönliches, auch was Emotionales. Was finden Sie anziehend am christlichen Denken?
Es ist überhaupt nicht unjüdisch. Also die entscheidende ethische Persönlichkeit, um jetzt gar nicht über die Göttlichkeit oder Nichtgöttlichkeit von Jesus als Christus zu sprechen, die Ethik eines Jesus ist ohne die jüdischen Voraussetzungen nicht verständlich, aber zugleich ist es der Höhepunkt jüdischer Ethik, also Ende und Höhepunkt zugleich. Und es wäre doch vermessen, diese Entwicklung zu ignorieren. Also man muss doch die eigene Position oder die Position des eigenen Kollektivs offen einordnen, erst recht, wenn man sich wissenschaftlich damit beschäftigt und auch, das gebe ich gerne zu und umwunden, eine emotionale Nähe zu dieser Ethik verspüre. Die hat mit der Institution Kirche nichts zu tun, aber mit der Person und mit der Ethik eines Jesus, ganz eindeutig.
Jetzt im Gegenzug Sie, Christian Rutishauser. Herr Wolfson hat von Ethik gesprochen. Wer ist für Sie dieser Jeschua, geboren vermutlich in Nazareth?
Ja, das ist schon sehr gut ausgedrückt. Vermutlich in Nazareth, ziemlich sicher nicht in Bethlehem. Die Erzählungen, die wir über seine Geburt haben, das ist eine narrative Theologie, die erklärt, warum dieser Jesus so wichtig ist und wer er genau ist in Bezug auf Gott, was für eine Funktion das er hat. Und als erstes, und das ist natürlich die Frucht des jüdisch-christlichen Dialogs und auch der Forschung, ist für mich Jesus schon ein Jude seiner Zeit, ein Wanderprediger, ein charismatischer Prediger. Er legt die Tora aus, er ist Arzt, er ist Heiler, er lehrt, er versucht das Volk zusammenzubringen, zu sammeln, einen Neuanfang zu setzen. Von daher ist er zuerst einmal wie eine religiöse Aufbruchbewegung in jener Zeit. Und dann entwickelt sich das immer stärker. Es kommt zur Hinrichtung, es kommt zur Auferstehung und selbstverständlich, wie denn die Evangelien davon berichtet, ach, dieser Mensch ist mehr als nur ein Wanderprediger oder nur ein Charismatiker. Und in diesem Sinn kann ich natürlich ganz gut mitgehen und deshalb bin ich Christ. Ich kann ihn als Gottes Sohn nennen, Inkarnation von Gott, all die Dinge, die dann die Tradition in ihm gesehen hat, die habe ich mir angeeignet, als gläubiger Mensch natürlich, auch wieder kritisch angeschaut. Und so ist für mich Jesus eine Brücke zum Judentum. Er trennt uns auch, aber ist nicht nur die einzige Brücke. Also ich habe immer Mühe, wenn alles so auf diesen Jesus konzentriert wird. Da ist Paulus, da ist Miriam, da ist eine große Geschichte des Bundes, da sind die Israeliten, da sind spätere Briefliteratur. Und nur wenn wir dieses Ganze in den Blick kriegen, kommt, glaube ich, das jüdisch-christliche Verhältnis auch in die richtigen Proportionen.
Also das heißt, Sie wollen schon den Christus auch benennen und nicht weglassen, damit Herr Wolf so nicht unter der Decke klebt.
Oh, nee, überhaupt nicht. Das ist sein Problem, wenn er unter der Decke klebt.
Tut
wenn
aber
er nicht,
auch nicht
damit umgehen kann, dass für mich Jesus auch der Christus und der Messias und der Gottessohn ist, das ist gerade echter Dialog. Dass wir diese Differenzen benennen, aushalten, aus verschiedenen Perspektiven anschauen, weil ein Dialog, der nur den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, das ist uninteressant, dann müssen wir miteinander nicht im Dialog sein.
Na, nicht nur das, sondern da in Bezug auf die Fragen des Glaubens niemand wirklich weiß, was ist, was wirklich ist, gehört doch eigentlich die Bereitschaft, die unterschiedliche Sichtweise des anderen zu akzeptieren. Also ich habe diesbezüglich überhaupt keine Probleme, wenn gläubige Christen, wir leben ja in einer postchristlichen Gesellschaft mehrheitlich und dieses Treffen in Berlin von St. Egidio findet statt in der, ich sag's mal salopp, heidnischen Hauptstadt des heidnischen Deutschland. Insofern ist das also auch ein Wagnis. Aber keiner weiß es, was wirklich ist in Bezug auf die Göttlichkeit von Jesus, in Bezug auf die Göttlichkeit von Gott Vater, wenngleich dann die Trinität ja sagt, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist als Einheit zu betrachten sind, die Einheit der Dreiheit. Also das sind doch Punkte, die in den Bereich des Glaubens hineingehören. Aber es wäre doch töricht zu bestreiten, dass das Christentum sich nicht aus dem Judentum entwickelt hätte und umgekehrt das talmudische Judentum nicht gesehen werden muss aus der Konkurrenz mit dem frühen Christentum. Und Christian Rutishauser hat völlig zu Recht auf Paulus hingewiesen, der immer eigentlich als der Spalter gesehen wird. Wer aber Paulus aus dem Neuen Testament genau betrachtet, bietet eine Variation des Judentums. Judentum Light könnte man polemisch sagen, aber ich meine es nicht polemisch. Er verzichtet vor allem auf die Speiseregeln, auf die Beschneidung und sagt seinen jüdischen Kritikern, also in Bezug auf meine Worte jetzt, Judentum muss mir und kann mir auch keiner etwas beibringen. Ich bin Schüler von Rabban Gamliel und bin Jude. Aber für mich ist Jesus der Christus. Okay, aber das ist ja die Grundvoraussetzung. Dann besteht ja ungefähr bis ins 4. Jahrhundert im Christentum selber noch die Frage, sind wir nur eine jüdische Sekte oder sind wir eine neue Religion? Also das alles bietet doch Stoff, um die Gemeinsamkeiten zu erkennen und zu benennen.
Ich würde natürlich Paulus nicht als Judentum light benennen, sondern als Judentum strong. Im Gegenteil, da haben wir einen Diaspora-Juden vor uns, der sich in diesem hellenistischen Kulturkreis bewegt, so wie amerikanische Juden heute in New York oder deutsche Israelis in Berlin. Ich meine, die sind auch jüdisch und denen möchte ich das irgendwie überhaupt auch nicht absprechen, sondern er ist halt ein messianischer Jude und aus dieser Perspektive heraus ist er dann ganz stark natürlich noch einmal in seiner Theologie drin. Und wenn ich natürlich Paulus und auch Jesus sehe, dann scheint es mir, sie haben einfach unterschiedliche Funktionen für Juden und auch für Christen und Christinnen. Wenn ich an den Messias denke, ich musste zuerst lernen im Dialog, dass das Messianische ein Nebenthema ist oder eines der vielen Themen im jüdischen Selbstverständnis, weil durch die Gabe der Tora, durch den Bund, durch die Gebote, die Mitzvot, letztlich die Grundlage gelegt ist. Für uns als Christen und Christinnen ist natürlich Jesus gerade die Grundlage, steht am Anfang der ganzen Geschichte und hat eine völlig andere Bedeutung. Und im Dialog dann so auszutarieren, zu sehen, wer hat welche Elemente, wer hat welche Agenda im Hintergrund und das einzubringen, das scheint mir etwas sehr Wichtiges.
Das finde ich sehr überzeugend, wenngleich Sie mir widersprechen und ich will das auch begründen. Denn ja, Sie haben vollkommen recht, Paulus greift das Messias-Thema auf und bezieht es auf Jesus als Christus. Und wenn wir in die jüdische Geschichte nach vorne weiterblicken, das messianische Thema war zwar kein großes Thema, aber es blieb ein Thema und es ist also für eine Minderheit in der jüdischen Gemeinschaft immer noch ein Thema. Und es war auch für die talmudischen Weisen ein Thema. Die talmudischen Weisen waren in ihrer Mehrheit auch gegen das Motiv des Messianischen. Einer der wenigen, der einzige jedenfalls, wenn ich das recht sehe, korrigieren Sie mich, weil Sie da noch viel besser Bescheid wissen, war Rabbi Akiva, ein ganz bedeutender talmudischer, früher talmudischer Rabbiner, dem aber seine Kollegen ziemlich klar gesagt haben, meinen Worten, lieber Akiva, vergiss das Thema Messias und damit Schluss. Da ist also das frühe Christentum vorgeprescht und hat sich weiterentwickelt zu einer eigenständigen Religion. Also kurzum, ich stimme Ihnen völlig zu. Man kann tatsächlich sagen, dass Paulus ein Judentum strong eingeführt hat. Daraus schließe ich ein Grund mehr, um den christlich-jüdisch-jüdisch-christlichen Dialog zu intensivieren und von den Phrasen wegzubringen.
Ja, das scheint mir ganz wichtig, von den Phrasen wegzubringen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt auf Berlin schauen und das ganze Treffen von Sant'Egidio, da werden wohl nicht diese theologischen Fragen im Vordergrund stehen. Wenn ich richtig gehört habe, geht es vor allem darum, einen Beitrag zum Frieden zu geben. Und dann muss ich natürlich sagen, ja, das hat wieder etwas mit dem Messianischen zu tun. Denn was soll der Messias eigentlich bringen? Er will eigentlich Frieden, er will Shalom bringen, er will eine erlöstere, heilere Welt bringen. Und wenn dann aus der jüdischen Perspektive, aus der christlichen, und ich denke, die asiatischen Religionen werden ja auch präsent sein in Berlin, wenn da noch einmal verschiedene Perspektiven zusammenkommen und man sich vertieft anhört, dann kann es wirklich zu einer großen Bereicherung kommen und dann würde ich sagen, glückt ein solches Happening, ein solches Event, wie wir das jetzt in Berlin haben werden, auch wirklich und dann bringt es weiter. Dialog verwässert eigentlich nicht die religiöse Identität, sondern sie vertieft sie und setzt auch voraus, dass man irgendwie in einer Tradition zu Hause ist. Und da schätze ich an Ihnen auch sehr, dass Sie als Nicht-Theologe, als Historiker so existenziell in diese Fragen hineindenken und das einbringen, das macht einfach Freude, dann im Dialog zu sein.
Danke gleichfalls. Aber ich bin da ein bisschen pessimistischer, wahrscheinlich, weil ich ein bisschen älter bin als Sie, in Bezug auf das zu erwartende Ergebnis. Ohne dass ich die Teilnehmerliste kenne, darf man erwarten, dass kaum ein orthodoxer Jude daran teilnehmen wird und die liberalen Juden, die zwar in der Diaspora die große Mehrheit darstellen, haben aber theologisch eigentlich leider kaum Einfluss.
Michael Wolfsohn, jüdischer Historiker und Christian Rutheshauser, Jesuit und Judaist im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Michael Wolfson hat jetzt gerade sehr selbstkritisch die Rolle von Rabbinern und liberalen Rabbinerinnen und Rabbinern beschrieben. Jetzt an Sie als Mann der katholischen, der römisch-katholischen Kirche. Was macht diese Kirche nach wie vor falsch im Kontakt mit dem Jüdischen, wenn es das Jüdische überhaupt gibt?
Ich würde sagen, die katholische Kirche versucht gerade von ihrer Spitze her im jüdischen christlichen Dialog sehr gut voranzugehen, eher gerade Pionierarbeit zu machen an der Spitze. Und es ist die große Schwierigkeit, eine breitere Bevölkerung da auch mitzunehmen. Das ist eigentlich etwas sehr Unerwartetes. Oft denkt man, dass Rom und der Vatikan sehr konservativ ist und die Basis ist viel fortgeschrittener. Aber gerade im jüdisch-christlichen Dialog zeigt sich das Bild etwas anderes. Gerade in den letzten Jahren, seit so 2015, wo auch die jüdische Orthodoxie etwas stärker in den Dialog eingetreten ist, mit der Kirche, sind da große Schritte vorausgegangen. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch auf katholischer Seite, gerade im jüdisch-christlichen Dialog, viele Desiderata gibt, was eigentlich wünschenswert ist. Die ganze Frage zum Beispiel Staat Israel, die ganze Frage der Politik. Die katholische Kirche hat gerne ein Judentum als Religion definiert. Aber Judentum ist Kultur, das ist ein jüdisches Volk. Das ist viel mehr als nur eine Religion. Und da tut sich die katholische Kirche sehr, sehr schwer damit, das Judentum in seinem Selbstverständnis, eben auch säkulare Juden und so und Jüdinnen wirklich anzuerkennen und in den Dialog einzubeziehen. Und das zeigt sich gerade auch noch einmal in der ganzen Frage mit Staat Israel, mit den Auseinandersetzungen, politischen, zivilgesellschaftlichen, die es da gibt. Das ist das eine Feld, würde ich sagen. Und das zweite Feld, die katholische Kirche hat sehr Angst im Augenblick auch um die eigene Identität. Also es soll nicht alles relativiert werden, es soll nicht die ganze Religion in einen Subjektivismus und Individualismus abgleiten. Und im jüdisch-christlichen Dialog ist es natürlich immer die Frage, ist Jesus Christus, Gottes Sohn, heilsnotwendig? Müssen alle getauft sein und letztlich Christen und Christinnen sein, dass sie in den Himmel kommen, um es jetzt auch irgendwie ganz vereinfacht zu sagen? Und da etwas im Fluss zu sein, in der Diskussion, verschiedene Aspekte zu sehen, das würde sehr helfen. Und wenn man sich mit dem Absoluten auseinandersetzt und existenziell sagt, das oder das ist meine Glaubensrichtung, dann hat es auch immer damit zu tun, dass ich sage, ich glaube, dass das zumindest für mich aber eigentlich noch darüber hinaus eine gewisse Wahrheit hat. Also so der, wenn ich denke, als Deutscher und als Schweizer, dass die Demokratie die richtige Staatsform ist. Dann nachher weiß ich aber auch, dass es Monarchien gibt und ich gehe auch mit Monarchien um und trotzdem bin ich überzeugt, dass eigentlich die Demokratie die richtige Staatsform ist. Und so würde ich auch sagen, in religiösen Überzeugungen, selbst wenn ich denke, dass meine Religion eigentlich so die tiefere Weisheit hat und das immer als Religion, wie soll ich sagen, als ideales Lehrgebäude, wie sie konkret gelebt wird, eine Religion, das ist immer alles ganz vermischt. Aber so von einem Lehrgebäude her oder von einem Ideal her, das sie hat, da kann ich ganz gut damit geben, dass Sie als Jude sagen, ich glaube, dass das religiöse Profil des Judentums überzeugender ist und ich sage, das religiöse Profil des Christentums ist für mich eigentlich das Überzeugendere und das Wahre. Und das würde ich auch einfach so nebeneinander stehen lassen und dann sagen, na, aber ich bin froh um diese Aspekte und ich bin froh um jene Aspekte.
Ja, das ist klar, aber ich sehe nicht die Überlegenheit der einen oder anderen Religion, auch nicht meiner eigenen, sondern betrachte das als Ergebnis von etwas Gewordenem. Ebenso wie sich jeder einzelne Mensch irrtümlicherweise als Mittelpunkt nicht nur der Erde, sondern des Kosmos betrachtet. Und das sind wir alle nicht. Und die Fähigkeit und auch die Willigkeit aufgrund dieser Erkenntnis, du bist nicht alleine. Es gab vor dir Menschen und überhaupt den Kosmos gab es vor dir. Und es wird ihn auch nach dir geben, in welcher Weise auch immer. Und das ist meines Erachtens durch den Verlust der Religion verloren gegangen und damit aber auch, und das ist keine historisch neue Entwicklung, der Überlegenheitsanspruch des jeweiligen religiösen Bekenntnisses, ausgehend von der Gleichsetzung, ich als Person bin sozusagen der Mittelpunkt der Welt, meine unmittelbare Umwelt ist der Mittelpunkt der Welt und alles andere eben nicht. Und da muss auch die Religion, und das kann sie auch, wenn wir uns, also bleiben wir mal beim Christentum und Judentum, auf die gemeinsamen Wurzeln und in diesem Falle das Alte Testament, das ja auch zur christlichen Bibel gehört. Adam und Eva sind nicht die ersten Juden, sondern sind die ersten Menschen. Der erste Bund, den Gott schließt im Alten Testament, ist nicht mit dem Juden Abraham, sondern mit Noah als dem Nichtjuden, als dem Menschen schlechthin. Wir finden also im Grunde genommen hier die Anleitung zum übergeordneten Menschsein über die jeweilige Religion hinaus. Und da können wir doch anknüpfen. Und das wird uns auch angeboten und nicht zuletzt in den biblischen Geschichten. Da findet man ja auch in Bezug auf die Selbstdarstellung des Jüdischen massive Selbstkritik. Die meisten Könige sind aus biblischer Darstellung Schufte, und auch Abraham, Stammvater, und die anderen Stammväter, Isaak und Jakob, sind alles andere als in jedem Punkt wirkliche Vorbilder. Oder nehmen Sie Petrus, der seinen Herrn in einer Nacht dreimal verrät, aber es ist zugleich der Fels der Kirche. Da sagen manche, hahaha, so ein schwacher Fels. Nein, das ist genau eben diese Gegensätzlichkeit, die Vielschichtigkeit, die es überall im Christentum und im Judentum natürlich auch gibt.
Ja, da gehe ich voll mit Ihnen. Religion lehrt uns gerade, dass der Mensch nicht im Zentrum steht. Dass gerade jemand anders ist, das ist Gott. Und wenn ich nur sage, meine Religionsgemeinschaft steht im Zentrum, dann ist es nur ein aufgeblasenes Ego. Dann ist es nur ein aufgeblasenes Wir. Und wir sind überhaupt nicht aus der Logik herausgekommen, die Gott letztlich will und das alles Diesseitige relativiert. Und auch im jüdisch-christlichen Gespräch, deshalb darf es nicht immer um Jesus gehen, weil Jesus nicht Gott ist. Das ist eine Heresie, auch katholisch. Jesus ist nicht Gott, er ist Gott und Mensch, und das ist ein ziemliches Paradox, wie das die Theologie formuliert, aber Jesus ist der Mittler und will auch die christliche Seite auf Gott hinführen, und dann führt einen Christen dieser Jesus auf einmal zu einem Gegenüber, dem jüdischen Volk und den jüdischen Nöten, und da müssen sich die Christen damit auseinandersetzen. Und ich finde es ja schon ein starkes Stück, dass die Zentralfigur des Christentums kein Christ war. Antijudaismus von christlicher Seite her ist für mich ganz stark etwas Psychologisches, ein Verdrängen des eigenen Schattens, ein Verdrängen der eigenen Unvollkommenheit. Und gerade das jüdisch-christliche Gespräch hat für Christinnen und Christen die Funktion, anzuerkennen, dass es eben begrenzt ist, dass es bezogen ist, dass es sich nicht einfach ideal verwirklichen konnte. Und das ist eine große Demutsübung. Ich würde sagen, wer in den jüdisch-christlichen Dialog von christlicher Seite hineingeht, das ist keine Wahl, sondern es ist eine Notwendigkeit. Wenn sich ein Christ dem Judentum nicht stellt, dann wird er früher oder später antijudaistisch, weil er dann verdrängen muss.
Jüdisch-christlicher Dialog mal ganz anders oder etwas anders. Michael Wolfsohn und Christian Ruteshauser waren das. Deutsch-israelischer jüdischer Historiker, der eine, sowie Jesuit und Judaist, der andere. Danke Ihnen beide für Ihre Offenheit und für dieses Gespräch.